Digitalisierung und IoT, das ist ein von Buzzwords gefüllter Nonsens manchmal, in dem man sich zu Recht verirren darf. Und wenn ich jetzt Unternehmenslenker wäre mit einer Verantwortung für 10.000 Mitarbeiter, dann verstehe ich eine gewisse Zurückhaltung auf dieses von Anglizismen durchdrängte Buzzword-Geschachere.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier, sotechdeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute sind wir virtuell verbunden aus München, Josef Brunner. Hi Josef.
Hallo, grüße euch. Schön, dass ich hier mit euch dabei sein darf.
Ja, freut uns sehr. Josef, du bist Gründer, Investor und unter anderem CEO von Relayer. Was ihr da genau macht, klären wir noch. Ihr wurdet vor 1-2 Jahren von Munich Re, dem Rückversicherer, übernommen für 300 Millionen Euro. Du hast schon mehrere Startups gegründet und was ich ganz spannend fand, was ich in einem anderen Podcast mal gehört habe, du hast mit 16 deine erste Firma gegründet, weil du gesehen hast, dass die Bäckerei von deinen Eltern nicht mehr so gut läuft, weil es Backautomaten und so weiter gab. Aber wieso geht man denn dann ins Risiko und macht sich selbstständig und sucht sich nicht einen sicheren Hafen, einen festen Job?
Ja, mit 16 ist es ja sehr schwierig, sich einen sicheren Hafen und einen sicheren Job zu suchen. Und ich hatte natürlich den unglaublichen Vorteil der jugendlichen Naivität. Ne? Und die hat da auch geholfen. Und so ist es quasi zum Abbruch meiner Gymnasialkarriere gekommen und der Start meines Unternehmensseins.
Ja, genau, das ist ja nicht die typisch deutsche Unternehmerkarriere, wenn man das so mal sagen darf. Ne? Ja, der Schulabbrecher, wenn dann mal ein Startup-Unternehmer mal das Studium abbricht, dann ist das ja in Deutschland schon viel, ne? Aber deine Karriere ist ja noch viel härter, sage ich mal. Frank Thelen spricht ja immer von DNA. Würdest du das auch irgendwie so übersetzen? Das ist dir in die Gene gelegt worden? Oder gab es dann doch gesellschaftliche Gründe oder Gründe im Umfeld, die dazu geführt haben?
Das ist eine unglaublich schwierige Frage, weil mir natürlich der DNA-Vergleich fehlt. Ich kenne jetzt ja hauptsächlich mich und wie ich ticke. Aber ich würde schon sagen, dass die äußeren Umstände dort einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich hatten. Ich habe da mit dem Christoph Käse, den ich auch sehr schätze, auch lange darüber gesprochen, der mal ein Buch geschrieben hat, wo es darum geht, was ist denn diese intrinsische Motivation, die hinter diesen Unternehmern steckt. Und er ist aus verschiedenen Gesprächen zu der Erkenntnis gekommen, dass man schon Druck braucht und dass eine gewisse Härte, wie du es jetzt formuliert hast, schon in den Lebensläufen zu finden ist, weil die einen natürlich antreibt und weil man dann dieses Safety-Net nicht hat und weil man keine klassische Wohlfühlzone und keinen Komfort hat. Und das würde ich schon unterscheiden, ja, dass die Härte dazu geführt hat. Ja.
Ja, aber sprich, du standest quasi oder du hast das Gefühl gehabt, ihr steht so am Abgrund. Was haben denn dann deine Eltern gesagt, dass du dich dann quasi dazu berufen gefühlt hast, das jetzt in die Hand zu nehmen? Hat ja auch geklappt. Du hast dann ja sogar 2 Jahre später oder so ein Haus sogar gekauft für deine Eltern, ne?
Ja, ist auch immer noch der wichtigste emotionale Meilenstein, den ich in meinem Unternehmerlaufbahn erreichen durfte, dass die jetzt in einem Haus wohnen, das ich mir über mein Unternehmersein gekauft habe und ihnen dann gegeben habe. Das berührt mich emotional immer noch sehr. Von daher, aber wenn ich jetzt mal zurückschaue, wie haben sie reagiert? Ehrlich gesagt haben sie das gar nicht so ernst genommen, weil die ja ganz andere Probleme hatten. Und als ich dann kam, sagte ich, mache mich jetzt selbstständig. Und damals war ja das noch wesentlich absurder als heute. Heute ist es ja ein Berufszweig und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist teilweise on vogue. Das kann ein bisschen schwierig sein. Aber damals war das noch ganz, gab es ja keinen Begriff wie Startups oder sowas, sondern es war ja wirklich der Schritt in die Selbstständigkeit. Und sie hatten unterm Strich einfach keine Bandbreite, sich da Gedanken zu machen und haben dann gesagt, du mach, was du willst. Wir haben unsere eigenen Probleme. Und haben mich dann aber später, als ich brauchte 3.000 Mark damals Kapital, um zu starten. Und die haben sie mir besorgt und die haben sie sich geliehen von einem Freund von ihnen. Und dieses Commitment, das sie mir gegeben haben, werde ich ihnen auch nie vergessen, weil ohne diese 3.000 Mark, Das war damals für Equipment und für einen Computer, wäre das alles nicht so zustande gekommen, wie es jetzt zustande gekommen ist.
Ja, toll, toll. Da könnte ich auch kurz, wir hatten ja im Vorgespräch kurz über ein Gleichnis gesprochen. Übrigens, der Bastian Nominacher von Celonis kam auch aus einer Bäckersfamilie. Die haben dann noch existiert weiter, der hatte nicht das Problem, hat trotzdem eine Unternehmerkarriere angestrebt oder eingenommen und auch sehr erfolgreich. Aber dahingehend, ist es denn wichtig, um diese Unternehmeridee und dieses Unternehmertum anzugehen, dass man diesen Druck hat oder nicht? Was würdest du sagen? Braucht es erst oder geht es uns zu gut in Deutschland, dass zu wenige Leute den Druck verspüren, da was zu unternehmen?
Ich glaube, das ist eine Kombination aus verschiedenen Themen ist. Ne? Und du hast ja einleitend die Frage der DNA gestellt. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir Deutschen die Chefbedenkenträger der Welt sind. Und es ist unglaublich spannend, wenn man mit uns Deutschen diskutiert und eine neue Geschäftsidee formuliert und Feedback will, haben wir diese Gabe, dass wir dieses Haar in der Suppe finden. Also wir haben diese unglaubliche Gabe herauszufinden, warum etwas vielleicht nicht funktionieren könnte. Der Angelsachse hat eine andere Gabe, der sieht das Potenzial. Und wenn man, ich glaube, diese zwei unterschiedlichen Enden eines Spektrums verheiratet und kombiniert, dann ist das etwas, mit dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Gleichzeitig geht es uns natürlich sehr, sehr gut. Das finde ich schön. Und das soll auch volkswirtschaftlich so bleiben, aber jetzt auf Personen runtergebrochen, glaube ich schon, dass es hilft, wenn Druck da ist und wenn gewisser, wenn man das hart formulieren darf, auch Schmerz da ist, weil es einfach einen motiviert, ein bisschen härter zu arbeiten, weiterzulaufen. Und es ist bei vielen Unternehmern, die ich kenne, etwas, das wir gemein haben, dass wir aus einer schmerzhaften Situation gestartet sind.
Wenn ich da kurz noch einhaken darf, du sprachst gerade von diesem, der Deutsche ist ja eher Bedenkenträger und der Angelsachse eher der nach vorne treibt. Ist es dann vielleicht sogar ganz hilfreich, dass wir uns häufig das viele Geld von eher angelsächsischen Investoren holen müssen, dass die unsere Startups ein bisschen nach vorne treiben, das vielleicht sogar ganz gut ist, dass es eben nicht die deutschen Kapitalgeber sind, sondern eher die Ausländer?
Ja, das ist aus verschiedenen Gesichtspunkten ganz interessant. Erstens glaube ich nicht daran, dass es eine Kapitalknappheit in Deutschland gibt, weil Kapital keine Ländergrenzen kennt. Und auch ich habe ja in meiner Karriere den Großteil des Kapitals, das ich aufnehmen durfte, von Amerikanern bekommen. Von daher kann das eine sehr, sehr schöne Kombination sein, wie du es beschrieben hast. Zum anderen, wenn du dir da aber die Investorenstruktur der großen, erfolgreichen Venture Capitalists auch in den Staaten anschaust, hast du natürlich die sehr, sehr oft erwähnten und referenzierten Pension Funds, die investiert sind. Aber du hast auch wahnsinnig viele deutsche Familien und deutsche Unternehmen, die dort LPs sind. Also von daher hast du auch dort einen gewissen Kreislauf. Von daher, wie gesagt, ich glaube, wenn du eine gute Idee hast, einen Antrieb hast und eine interessante Reise eingeschlagen hast, dann findest du das Kapital auf der Welt, das du brauchst, um da erfolgreich zu sein.
Aber wäre es nicht besser, wenn das Kapital auch mehr aus Deutschland kommen würde? Weil wir dann das Know-how mehr hier behalten, auf lange Sicht?
Ich glaube, dass was wesentlich wichtiger wäre als die Kapitalquelle ist, wo das Zuhause der Unternehmen ist. Ne, ob mich jetzt ein Angelsachse finanziert, auch wenn das indirekt über Deutsche stattfindet oder über Europäer, ist ja eigentlich gar nicht so sehr wichtig, weil das Kapital ja nur ein Werkzeug ist, um etwas abzubilden, von dem man denkt, dass es eine Relevanz hat. Viel wichtiger ist, wo dann dieses Zuhause des Unternehmens sein wird, das ich schaffe. Bleibt das in Deutschland oder wird das assimiliert von einem großen US-Technologiekonzern?
Ja, aber die Gefahr steigt ja, wenn du je mehr Kapital, also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber je mehr Kapital aus China oder den USA kommt, desto größer ist ja die Chance, dass eine Firma dann am Ende nicht mehr Europa gehört, sagen wir es mal so.
Das weiß ich gar nicht, ob ich die Kausalität auch so sehe. Ich glaube, das macht das internationale Kapital, macht einen offener und gibt einem sehr, sehr viele unterschiedliche Impulse. Die Entscheidung, wo ein Unternehmen dann zu Hause liegt oder wo deren Zuhause in der Zukunft sein wird, ist aber dann eine sehr, sehr unternehmerische der Gründer und auch derjenigen, die dann bereit sind, einen gewissen Preis für ein Unternehmen zu bezahlen. Und das ist etwas, wo wir Deutschen uns noch sehr, sehr schwer tun, wenn wir Unternehmen mit Discounted Cashflow-Methoden bewerten wollen, während andere Asiaten als Beispiel und auch die Amerikaner eher eine strategische Brille bei der Bewertung aufsetzen. Und ich glaube, dass das einen wesentlich größeren Einfluss darauf hat, wo das Know-how hingeht, als deine Frühphaseninvestoren.
Du hast ja eben schon mal gesagt, dass es du schon beobachtest, dass viele Unternehmer auch einen inneren Druck haben. Du bist ja selber auch Business Angel und investierst. Schaust du dann, dass deine Unternehmer, in die du investierst, irgendwie vor irgend so einem Abgrund stehen oder wirklich so einen Druck haben, damit du glaubst, damit du auch an die Sache glauben kannst?
Also ich schaue darauf, was die Unternehmer oder Unternehmerinnen, ich habe eine ganz tolle Unternehmerin, die ich unterstützen darf, was die für einen Antrieb haben und wie deren Passion ist und ob ich Feuer sehe und Liebe und Emotion zur Sache. Und wenn sie mit mir reden, ob sie technisch rüberkommen, und technisch meine ich jetzt gar nicht mit einer romantisierten Blick auf die Technologie, sondern ob sie robotikartig versuchen, ein Unternehmen künstlich aus dem Boden zu stampfen oder ob sie einfach für diese Sache brennen. Ich habe ein Unternehmen, das ist in der Ernährungsbranche und der Gründer ist Sportler und brennt für gesunde Ernährung. Und das ist für mich unglaublich wichtig. Oder ich habe eine Unternehmerin, die in der Baubranche unterwegs ist und versucht, die zu digitalisieren und die brennt dafür, die Ineffizienzen in der Baubranche aufzubrechen. Und wenn ich das spüre und dieses Feuer in den Augen sehe und wenn diese Leidenschaft rüberkommt, dann ist das für mich wesentlich wichtiger, als zu verstehen, ob die am Abgrund stehen. Und ich hoffe natürlich, dass die meisten nicht am Abgrund stehen und dass ich ihnen vielleicht ein bisschen der Narben, die ich auf dem Rücken habe und meine Erfahrungen dann geben kann und dass das dann mit ihrer Passion, wenn man das kombiniert, zu einer ganz tollen komplementären Verbindung führt.
Ich meine, gelesen zu haben, Relayer war nicht so, da warst du nicht der Hauptgründer in dem Sinne, ne? Da bist du, glaube ich, später dazugestoßen. Wie hast du da das geschafft, für dich da diese Energie reinzubringen und zu sagen, dafür brenne ich jetzt? Und das, wie ging dieser Schritt vonstatten, einen dazugerufen zu werden und dann Vollgas zu geben und zu sagen, ja, das ist jetzt mein Baby und da mache ich jetzt mit?
Ja, der Plan, den ich ja hatte, war ein anderer Plan. Ich wollte eigentlich, nachdem Trulex von Cisco übernommen wurde, mich auf so vom Unternehmertum ein wenig verabschieden und mich mehr auf das Thema Investments konzentrieren. Und dann sind ein paar Sachen zusammengekommen. Ich habe mit dem John Chambers, der damals noch CEO von Cisco war, viel über das Thema Markttransformation gesprochen, das ich nie so wirklich auf der Agenda hatte, weil ich ja vorher, und auch mit Schulex war das keine Ausnahme, immer sehr, sehr einfache Unternehmen hatte. Die hatten ein bestimmtes Verständnis für eine Problemstellung, die wir für den Kunden lösen wollen. Dazu haben wir ein bestimmtes Produkt gebaut und dann haben wir sehr gut gewusst, an wen verkaufen wir was und was bekommt er dafür und im Umkehrschluss, wie relevant ist das und was bezahlt er uns dafür. Und das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und der John hat mir dann was sehr, sehr Interessantes beigebracht und er sagt, Josef, schau doch mal auf Markttransformationen und versuch das zu verstehen und versuch das zu spüren. Und dann hat er als Beispiel die deutsche Industrie genommen und er sagt, das sind Unternehmen, die sind 60, 70, vielleicht 100 Jahre alt und die haben sich nie wirklich geändert. Die sind perfekt in ihrem Produktdesign und der Entwicklung, aber es ist eigentlich immer dasselbe Produkt, das sie weiterentwickeln. Und dann hat er als Gegenbeispiel Cisco genommen, die sich zu diesem Zeitpunkt, da waren Cisco gleich 25 Jahre alt, schon viermal komplett neu erfunden hat. Gestartet als Unternehmen, das Routing entwickelt hat, dann ist Übernahme in Switching, dann wurden sie eine Switching-Firma, dann kam das Internet, dann wurden sie eine Applikationsfirma und dann kam die Konvergenz, Video und Telefonie und dann wurden sie auch ein Kommunikationsanbieter und jetzt sind sie ein Softwarehersteller, die fünfte Transformation. Und er sagt, für uns ist es schon unglaublich hart, unsere Mitarbeiterschaft dort mitzuführen und unsere Vertriebskanäle anzupassen. Und stell dir mal vor, das ist für die dritte Generation der Unternehmerfamilie noch viel, viel härter. So, das war der erste Teil der Gleichung. Und dann kam Relayer als Investment Opportunity. Die hatten damals eine spannende Idee, Entwicklungstools zur Verfügung zu stellen, die diese Unternehmen nutzen könnten, die der John angesprochen hat, um sich selbst zu transformieren. Und also dann investiere ich da und habe da, glaube ich, damals in die Seed-Runde 2,8 Millionen Dollar oder irgendwie sowas investiert, mit einem großen Glauben daran, dass das funktioniert, aber mit wirklich keiner Passion, dass ich noch mehr aktiv werde, operativ. Und dann, wie sehr, sehr oft passiert, kommen halt Businesspläne doch anders, als die am Anfang in Excel aussehen. Und dann hatte ich die Wahl, dass ich das abschreibe, das Geld, oder dass ich mich engagiere und versuche, einen kleinen Beitrag zu leisten, das Unternehmen anders auszurichten. Und bin dann jetzt im Nachhinein sehr, sehr froh. Und das meine ich nicht mit einem monetären Blick, sondern einfach, weil ich unglaublich viel gelernt habe, tolle Menschen auf meiner Reise kennenlernen durfte und wir jetzt auch die Möglichkeit haben, einen wirklichen Beitrag für die Transformation der Industrie zu leisten. Von daher war es keine geplante, aber eine sehr inspirierende und auch beglückende Entscheidung.
Muss man oder ist es für eine Firma besser, wenn sie sich transformiert und quasi selbst disruptiert, dass da von außen Impulse kommen, also dass neue Leute kommen, oder schafft man das auch aus eigenem Antrieb?
Ja, es kommt die Antwort hängt jetzt ein bisschen davon ab, wen du meinst. Meinst du jetzt den CEO? Meinst du die Familie? Meinst du die Mitarbeiter?
Auf wen? Naja, gut, die Mitarbeiter müssen ja mitgenommen werden. Ne? Am Ende müssen es ja die Menschen in der Verantwortung machen. Ich meine, Amazon ist immer das große Beispiel, aber es muss ja auch im Kleineren funktionieren. Hängt natürlich dann am Ende an der Struktur der Firma. Aber sind es dann die auf dem Chefsessel, brauchen die irgendwie Impulse von außen oder kann man das von alleine schaffen?
Ich glaube, dass man es von alleine schaffen muss, aber mit Impulsen von außen. Die große Herausforderung, die viele erfolgreiche Unternehmen haben, ist, dass sie eben so erfolgreich sind. Und wenn du jetzt mal den deutschen Maschinenbau als ein Beispiel nimmst, haben die natürlich jegliches Recht, unglaublich stolz zu sein, wie sie mit einer oder zwei oder drei Produkten oder Maschinen eine Weltmarktführerschaft über eine sehr, sehr lange Zeit behaupten können. Und diesen Stolz, den gebe ich denen und den teile ich auch ein bisschen. Die Herausforderung ist dann, dass wenn man dann über Digitalisierungsthemen nachdenkt, dass man die Gefahr hat, dass das Attribute eines bestehenden erfolgreichen Produkts sind. Also ein Gimmick, ein Dashboard, das anzeigt, wie es der Maschine geht. Und dass man quasi diesen Gedankengang und die Philosophie der Weiterentwicklung eines Bestandsproduktes einfach fortführt. Und das ist schwierig, weil es nicht um das Produkt geht, sondern um den Markt und wie sich diese Märkte ändern. Und da kommt jetzt ein Impuls von außen, der dann sehr, sehr wichtig ist. Weil es kann ja sein, dass der Kunde, den ich heute bediene, dass den in Zukunft nicht mehr gibt. Es kann sein, dass das Händlernetzwerk, das mich heute inspiriert und mir bestimmte Produktinspirationen gibt, dass das auch morgen nicht mehr da ist. Und deswegen ist meine große Empfehlung immer, dass man sich die Märkte anschaut und versucht zu verstehen, was geht in diesen Märkten vor, welche Transformation gibt es, wollen Kunden weiterhin Maschinen kaufen, wollen sie die Leistungsmerkmale der Maschine als Dienstleistung bekommen. Und da sollte man sich unterschiedliche Fragen stellen. Und dann kann man ja ins eigene Unternehmen schauen und kann sagen, was habe ich denn für Antworten, um auf diese Fragestellung, die in diesen Märkten, die diese Märkte heute haben, erfolgreich reagieren zu können. Und das ist ein Inside-Out-Blick, aber auch gleichzeitig eine Outside-In-Inspiration, die dann aus meiner Sicht das Beste der beiden Welten verheiratet, weil ich natürlich die Substanz, die Erfahrung, das Know-how meines Bestandsunternehmens habe, aber ich bin nicht gefangen in dem Blick und in meiner Vergangenheit, in meiner sehr stolzen, sondern kann auch neue Sachen anfassen. Und das wäre meine Idealantwort auf deine Frage.
Wenn wir jetzt mal auf Relayer kommen, da macht ihr genau so etwas. Ihr führt die Unternehmen oder deren Produkte oder deren Maschinen ins neue Zeitalter und wollt ihnen helfen, da einen Schritt zu gehen. Was überwiegt denn? Sind das eher die Unternehmen, die auf euch zukommen, sagen, hey, wir müssen jetzt hier unseren Maschinenpark hier digitalisieren und helft ihr uns? Oder geht ihr auf die zu und sagt, hier, wir haben eine Idee für euer Problem und bucht uns doch? Und
ja, das hat sich über die Zeit entwickelt und gewandelt. In den Anfangsjahren waren wir natürlich sehr, sehr gehetzt und haben wirklich viele Kunden angesprochen, um auch mal zu verstehen, was treibt die Kunden an, was treibt die Märkte an, und hatten unterschiedliche Diskussionen vom Endkonsumenten zum Produzenten, zum Händler, zu den produzierenden Unternehmen, um einfach zu verstehen, was los ist. Also da war das ein sehr, sehr starker Impuls, der von uns ausging, und den wir genutzt haben, um Kunden zu anzusprechen und dann im Idealfall auch zu gewinnen, aber auch um Inspiration zu bekommen. Heute haben wir den großen Vorteil und den Luxus, dass wir mittlerweile sehr viele Kundenprojekte haben, die auch nach außen kommuniziert werden können. Und die haben einen sehr, sehr großen Vorteil. Und zwar bringen die Klarheit in ein unglaublich abstraktes Thema. Digitalisierung und IoT, das ist ein von Buzzwords gefüllter Nonsens manchmal, in dem man sich zu Recht verirren darf. Und wenn ich jetzt Unternehmenslenker wäre mit einer Verantwortung für 10.000 Mitarbeiter, dann verstehe ich eine gewisse Zurückhaltung auf dieses von Anglizismen durchdrängte Buzzword Geschachere. Und wenn man aber die Möglichkeit hat, über ganz klare Anwendungsfälle zu sprechen und wenn unsere Kunden jetzt sehr, sehr klar kommunizieren, was sie denn erreicht haben, indem sie Technologie, die wir liefern, eingesetzt haben und was das für deren Marktauftritt, für deren Profitabilität, für deren Marktanteile bedeutet, dann hat es für uns jetzt den Vorteil, dass es für auch branchenfremde Unternehmen sehr, sehr klar wird, was der eigentliche Mehrwert ist, den Unternehmen wie wir bringen können. Und das führt dazu, dass wesentlich mehr Unternehmen sich jetzt aktiv bei uns melden. Und diese Zeit dazwischen, die war eben eine Evolution aus einer direkten Ansprache und dem Versuch, ein sehr abstraktes Thema dann zu konkretisieren im Kundengespräch.
Das mit den Buzzwords finde ich auch immer ein bisschen schwierig, ist alles sehr schwammig, so was ist schon Digitalisierung. Aber wie kam es dann, dass Munich Re euch übernommen hat? Was möchte ein Rückversicherer mit einer Firma, die sich mit Internet of Things beschäftigt?
Also erstmal bin ich sehr, sehr dankbar für das Vertrauen, das wir bekommen haben, weil es etwas ist, das ich in der Vergangenheit immer kritisiert habe, dass die deutschen speziellen DAX-Konzerne zwar sehr, sehr viele Alibi-Aktivitäten mit Acceleratoren und Incubatoren haben und verschiedenen Programmen, aber wenn es darum geht, mal einen größeren Scheck zu schreiben, dann eine gewisse Zurückhaltung zeigen. Und ich weiß, dass das mit sehr, sehr viel Verantwortung kommt und der Verantwortung sind wir uns absolut bewusst. Gekommen ist es aus unterschiedlichen Gründen. Zwei davon möchte ich kurz erläutern. Der erste war, dass die Munich Re in uns investiert hat, sehr, sehr frühphasig. Unser Lead-Investor war Kleiner Perkins in der Series A und danach ist die Munich Re eingestiegen aus einem sehr, sehr interessanten Gesichtspunkt. Die haben nämlich gesagt, wenn wir unser heutiges Versicherungsgeschäft anschauen im Industrieumfeld, dann werden IoT-Lösungen und die Daten, die daraus entstehen, dazu führen, dass Kunden wesentlich schlauer werden, was bestimmte Ausfälle, Downtime, Produktionsausfälle betrifft und werden dafür weniger Versicherungsleistung brauchen. Also einfaches Beispiel, Predictive Maintenance, das ja viele Leute wahrscheinlich schon kennen, setzt man ein, um die unvorhersehbare Downtime in einer Produktionsumgebung mit Technologie erfolgreich zu adressieren. Wenn man das erfolgreich adressiert hat und die Downtime nach unten geht, brauche ich natürlich weniger Risikotransferlösungen dafür, also weniger Versicherungen, die mich für diesen Ausfall, gegen diesen Ausfall versichern. Das war also eine in die Zukunft blickende Investition damals. Und das war sehr, sehr erfolgreich und auch, das war, glaube ich, bestimmt ein Teil, der die Übernahme gerechtfertigt hat, zu sagen, okay, das hat gut funktioniert, diese Transformation wird auch uns treffen. Dann ist es gut, wenn ein Technologe am Tisch sitzt und wenn wir auch Inspiration von außen bekommen, um unser Geschäft in der Zukunft anders aufzubauen. Und dann der zweite Grund, der eigentliche Trigger war, dass wir von einem US-Technologiekonzern ein Übernahmeangebot hatten und die Munich Re im Gesellschafterkreis mit uns über diese Übernahme diskutiert haben. Und ich als Unternehmer gesagt habe, das war jetzt schön, dass ich diese Erfolge in der Vergangenheit hatte. Und es ist auch wunderbar, mit einem US-Technologiekonzern zusammenzuarbeiten, aber eigentlich würde ich dieses Thema gerne zu Ende laufen und hätte das auch gerne in Deutschland, weil eben die deutsche Industrie eine unglaublich große volkswirtschaftliche Relevanz hat. Und wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, dass ich das Unternehmen weiterhin eigenständig führen darf und wir diese unternehmerischen Freiheiten komplett behalten, dann können wir auch über eine mögliche Deal-Kombination sprechen. Und aus diesem Dialog ist dann die Transaktion, die du angesprochen hast, entstanden.
Ich würde nochmal ein bisschen mehr bei der Technologie bleiben. Relayer, wenn ich jetzt was digitalisiere, man ist ja nicht ist ja nicht meistens so, dass ich da einfach nur einen Kasten ranhänge und dann ist es das Gerät oder die Maschine digital und bietet auf einmal Sensorik. Ist ja doch ein bisschen komplexer. Und vielleicht können wir auch das mal anhand eines Beispiels machen. Ich hatte gelesen, ihr habt für Getränkeabfüllung eine Lösung gefunden, wie man rausbekommt, dass das Schneidemesser, was die Etiketten schneidet, jetzt ausgewechselt werden muss oder Abnutzungserscheinung hat über Audio-Files. Also das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte, ihr findet dann so tolle neue Sensoren, so wie bei Star Trek. Die kriegen das alles raus. Nee, da macht man einfach eine Audioaufnahme und analysiert die und dann weiß man, jetzt hört sich das Messer anders an als gestern. Außerdem ist es manchmal so simpel, was heißt simpel, aber das hört sich ja nach sehr viel Bastelei an und rumprobieren. Wie ist so der Ablauf bei so einer Geschichte? Ihr habt ja kein vorgefertigtes Muster dafür, oder?
Ja, die Reise startet noch früher. Und zwar haben wir ja null Ahnung, was unsere Kunden eigentlich umtreibt. Jetzt hast du einen Getränkehersteller angesprochen. Und jetzt, wenn du dir mal unsere Use Cases anschaust, hast du Aufzüge, du hast Kaffeemaschinen, du hast Getränkehersteller. Und dann hast du natürlich eine unglaublich große Diversität und diese Diversität spiegelt sich dann auch in den Problemen wieder, die diese Kunden haben und diese Unternehmen beschäftigen. Und die haben einen unglaublich großen Vorsprung und das ist ihre Domain-Expertise. Also die wissen, dass das Messer und die Schneidefähigkeit der Klinge, die du jetzt angesprochen hast, dass die ein Problem sind. Und das wissen wir nicht. Also ist der erste Schritt, dass sie uns sagen, Josef, das Messer nervt mich, weil dieses Messer ist verantwortlich für Downtime. Und dann setzt du dich zusammen und dann haben wir eine Diskussion über den Gesamtprozess, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben und zu verstehen, wo sind denn diese neuralgischen Punkte und was ist wirklich herausfordernd in diesem Prozess. Und wenn es dann das Schneidemesser ist, dann bringen wir unsere Data Scientists mit rein und die erarbeiten dann zusammen mit den Leuten, die die Maschinen betreiben, ein Szenario, wie wir denn erkennen könnten, wann denn bestimmte Herausforderungen für den Produktionsprozess auftreten und wie wir die quasi vorhersehend erkennen könnten. Und manchmal ist es so einfach wie ein Schnittgeräusch, ja, weil sich eben mit der Schärfe oder mit der Stumpfigkeit einer Klinge eben auch ein Soundmuster ändert. Und was mich total überrascht hat, war, wenn du dir unsere mannigfaltigen Use Cases anschaust, wie wichtig Schwingungen sind. Und ein Klingengeräusch ist nur eine Schwingung, ist nur eine Welle. Und diese Wellen sind für uns unglaublich wichtige Sensorquellen. Von einer quietschenden Aufzugtür zu einem Dampfgeräusch bei einer Espressomaschine hin zu Schneidewerkzeugen in einem Etikettierungsprozess. Also da, das war das, was ich einleitend gesagt habe, habe ich unglaublich viel gelernt, weil wir natürlich versuchen, auch das Rad nicht neu zu erfinden. Und jetzt hast du Basteln und Star Trek angesprochen. Und eine der Herausforderungen ist, wenn du mit so unglaublich talentierten Menschen zusammenarbeitest, die so kreativ sind und Technologie mögen, dass du Sachen technologisch machst, weil sie technisch möglich sind. Ja? Und das ist total toll für die eigene Inspiration und für die eigene technische Verwirklichung. Ob das für den Business Case gut ist und für das Ergebnis, steht auf einem anderen Blatt. Und darum ist es besser, Sachen einfach zu lösen. Und manchmal ist es eben so einfach wie ein Schneidgeräusch.
Also braucht ihr ganz viele Daniel-Düsentriebs, die so ein bisschen anders denken und anders rangehen an Geschichten?
Wir brauchen ein sehr, sehr interessantes, komplementär agierendes Team. Und der Daniel-Düsentrieb ist nicht der erste, den wir zum Kunden schicken. Dann haben wir zwar eine Gewissheit, dass der Kunde und auch der Daniel begeistert sind, aber wir wissen noch nicht so sehr, ob unser CFO begeistert sein wird. und ja. Der CFO auf beiden Seiten ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, was wir gelernt haben, und zwar schmerzhaft, ist, dass es wirklich wichtig ist, die Hausaufgaben am Anfang zu machen, diese Hausaufgaben auf den eigentlichen Mehrwert, der auf der kommerziellen betriebswirtschaftlichen Seite entstehen kann, zu machen. Also warum machen wir das Ganze? Wie viel bedeutet das an Einsparungen, an Effizienzsteigerungen oder an zusätzlichen Umsatzströmen für den Kunden? Und wenn das keinen Spaß macht auf der betriebswirtschaftlichen Seite, dann können wir leider auch den Spaß auf der technischen Seite nicht unterstützen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr für die Technologen manchmal schwierige Diskussion, aber betriebswirtschaftlich das A und O. Und das führt dazu, dass unsere Gesprächspartner heute nicht unbedingt die Technologen beim Kunden sind, sondern es ist der Geschäftsführer, der Inhaber und dann sind es die Kunden und die Anwender. Und die klassischen Technologen beim Kunden sind oftmals gar nicht Teil der Diskussion.
Wo siehst du dich in 5 Jahren noch als CEO oder ausschließlich als Investor, Business Angel? Oder planst du gar nicht so weit?
Nee, ich plane nicht so weit. Also das, was ich vorhin gesagt habe mit der Verantwortung für Relay, die spüre ich. Und es macht mir einfach Freude, weil ich lerne echt so viel mit diesen unterschiedlichen Branchen. Ich lerne, wie Finanzsysteme funktionieren, in diesem ganzen Themenkomplex, wo Relay unterwegs ist. CapEx to OpEx, also Transformation weg von Anlagemodellen hin zu Dienstleistungen, auch im Industrieumfeld, ist ein Themenfeld, das ich noch nie bespielt habe und wo ich noch nie aktiv war. Das heißt, das ist unglaublich inspirierend für mich und es macht echt viel Spaß. Aber ich glaube, in 5 Jahren werde ich weiterhin unternehmerisch aktiv sein. In welcher Rolle das ist, das kann ich heute nicht sagen und das mag ich heute nicht sagen. Aber es ist hoffentlich etwas, wo ich weiter einen Beitrag leisten kann und wo ich weiter Leute unterstützen kann. Und ich mag natürlich das Operative auch. Also von da darf das nicht ganz fehlen.
Ja.
Ja.
Letzte Frage.
Ja. Wir fragen immer nach einer Schulnote 1 bis 6. Vielleicht genau. Richtung Transformation oder so.
Digitalisierung, ja. Du bist ja nah dran an deutschen Unternehmen, was diese Transformation betrifft. Ne? Digitalisierung ist ja nicht nur Homeoffice jetzt oder ähnliches, sondern gerade der Mittelstand und so. Was denkst du schulnotmäßig? Wie stehen wir da aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass es das falsche Fach ist, das ich jetzt benoten würde. Weil ich glaube, dass die Digitalisierung kein Fach ist. Ich glaube, dass die Digitalisierung ein Werkzeug ist. Das ist unser Bleistift. Oder unser Taschenrechner, um jetzt in dem Schulvokabular zu bleiben.
Und ich glaube, das muss man ja bedienen können, das Werkzeug.
Ja, das muss man bedienen können, ja. Und vor allem muss man es richtig einsetzen. Es bringt ja ganz wenig, wenn du zum Englischunterricht mit dem Taschenrechner auftauchst.
Ja, aber die Aufgabe ist jetzt, die Aufgabe war ja jetzt, wir müssen uns anpassen für die Zukunft und uns verändern. Und wie gut sind wir in dem Veränderungsprozess?
Ich glaube nicht gut, aber lass mich vielleicht diesen Gedanken ganz kurz fertig machen. Ich glaube, dass die Herausforderung besteht, auch, dass wir eben so stark auf die Digitalisierung uns konzentrieren und dadurch das vergessen, warum wir das machen wollen. Das ist die Transformation. Und diese Transformation ist der Nukleus und nicht die Technologie. Und wenn wir weiterhin davon sprechen, wie wichtig Programmieren ist und Technologie, dann werden weiterhin Schneidemaschinen mit Dashboards ausgeliefert. Und es wird nicht pro Klingenschnitt abgerechnet werden, auch wenn das der Markt braucht. Darum wäre mein Vorschlag, das Fach Digitalisierung auszuwechseln mit dem Schulfach Markttransformation und dann zu schauen, wie kann ich Finanzprodukte, Finanzmodelle, Risikotransferelemente und Technologie einsetzen, um zu einer Eins in dieses Fach Transformation, Markttransformation mit einer Eins abzuschneiden. Und ich glaube, da sind wir jetzt am Anfang der Reise und ich glaube, dass diese sehr, sehr herausfordernde Situation mit Corona, in der wir stecken und die dann folgende Rezession, in der wir ja jetzt drinstecken, dass die nochmal ein beschleunigendes Element auswirken würden und hoffentlich nehmen wir das als positiven Impuls, um eben auch neue Modelle in die Märkte reinzubringen mit diesen Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen und dass wir dort eine gewisse Resilienz dann auch für die Zukunft und für neue Rezessionen aufbauen und dann stark aus der Kurve kommen.
Also keine Note am Anfang. Wir denken uns unseren Teil. Okay. Josef, danke schön.
Ja, danke schön.
Danke euch. Super, vielen lieben Dank, war sehr kurzweilig.